Sehr schön. Jetzt ist die erste Frage, können alle mich sehr gut hören oder ist das S so wieder so F-mäßig? So, oder klingt das S nach dem S? Okay, das letzte Mal war das Mikrofon irgendwo zu weit hinten und da war es ein bisschen komischer. Jetzt könnt ihr vielleicht noch ein bisschen zurückregeln, da die Lautstärke, damit wir da nicht die Echos haben und ich werde dafür ein bisschen lauter reden. Genau. Wir haben sowieso mal gehört, dass Prediger immer die Gemeinde kräftig anschreien sollen, also will ich das machen. Genau. Also, sehr schön. Wir werden heute um ein Thema reden, und zwar heißt es, verpass nicht den Advent. Das heißt, das Hauptthema ist Advent, offensichtlich. Und die Frage ist, können wir den Advent verpassen? Und was am Advent können wir verpassen und wie können wir vielleicht dafür sorgen, dass wir ihn nicht verpassen? Und das heißt, ich will euch erstmal sagen, was ist überhaupt ein Advent? Ja, weil dass ein Advent kommt, das ist völlig klar. Die ersten Hinweise auf einen Advent, der kommt im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es hier viele Hinweise, aber ich sage mal im Neuen Testament. Ist das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen in Matthäus 13 und das Gleichnis vom Netz. Ja, da geht es im Wesentlichen darum, dass da ein Sämann Weizen aussät und danach kommt ein Böser und sät Unkraut. Und danach ist die Frage, was machen wir mit Unkraut? Ja, und heißt ja nicht rausreißen, weil sonst reißt er den Weizen auch noch mit raus. Aber am Ende wird alles abgeerntet und danach wird der Unkraut gebündelt und das Weizen wird gebündelt und dann Unkraut wird dann ins Feuer geworfen. Ja, also relativ drastische Sprache. Bei den Fischen das Gleiche, ja, also das Reich Gottes gleicht ein Fischernetz, holt ganz viel Fische rein und danach kommen die Fischer und die nehmen die faulen Fische, tun sie auf die eine Seite, die anderen Fische kommen auf die andere Seite und die faulen Fische werden verbrannt. Auch wieder starke Sprache, da wird sein Heulen und Zähne knirschen. Also nicht sehr schön. Jetzt haben wir also sozusagen immer Ernte, Trennung, Vernichtung, ja, diese Abfolge. Nun, damit wir genauer sehen, was Advent ist, weil Jesus offenbart auch seine Sachen schrittweise, die Bibel offenbart ihre Dinge schrittweise, wollen wir ein bisschen weiter gucken und ein bisschen das Ende vorwegnehmen und danach uns aber dann durch das Evangelium durcharbeiten. Okay, also zur Begriffsklärung eine Schlüsselstelle. Und ich will euch gerade vorausschicken, dass ich die Schlüsselstelle zitiere, wird die einen oder anderen nicht erfreuen, aber ich bringe sie trotzdem. Und wer mich danach zerlegen will, möge das doch bitte in der Kaffeepause tun. Ich stehe dann Rede und Antwort. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einander, wie ihr es auch schon tut. Soweit zu dem Text mit Kontext. Der Kontext vorher geht auch übrigens um die Heiligung, also es geht hier diesen Kontext sozusagen, dass eine geheiligte Gemeinde vom Tag des Zorns bewahrt wird. Ja, der Tag des Zorns wird im Alten Testament immer und immer wieder angekündigt. Es ist ein Tag des Herrn, dass es nicht nur ein Tag ist, sondern eigentlich ein Zeitraum, ist völlig klar, weil Naturkatastrophen, Einbrechen, alle möglichen Dinge, die kann man ziemlich gut abzählen. Es sind viele Dinge, die passieren müssen, bevor der Herr kommt. Das heißt, wir sehen also eine Wiederkunft wie ein Dieb in der Nacht. Die ist plötzlich, die ist unerwartet. Wir sehen eine andere Wiederkunft, könnte man sagen, die kommt mit Ansage. Ja, das sind Naturkatastrophen, alles Mögliche. Aber sozusagen, wenn Jesus seine Gemeinde abholt, dann plötzlich kommen die Wehen über die Welt. Und die sind dann auch nicht mehr abzustoppen. Ja, und danach kommen sozusagen die ganzen Naturkatastrophen, von denen es dann später auch heißt, dass die Leute vergehen werden vor Verzweiflung, weil sozusagen die gesamte Natur aus den Fugen gerät. Ja, also alles, was hier so steht und so fest aussieht, das wird dann gar nicht mehr so fest sein und alles wird rumwackeln und es wird sehr, sehr schlimm sein für die Leute. Und für diesen Tag des Zorns sind wir nicht bestimmt. Und jetzt werden natürlich einige Leute sagen, ja, jetzt bringst du natürlich genau diese eine Bibelstelle und alle, die über den Drücken reden, reden über diese eine Bibelstelle und die bauen ihre ganze Theologie auf einer einzigen Bibelstelle auf. Gut, wie wäre es, wenn ich euch noch mehr bringe als eine Bibelstelle? Vielleicht erfreut es euch dann. Und die Bibel ist ja so nett und gibt uns für wichtige Dinge mindestens 3 Bibelstellen. Also, ich gebe euch eine andere. Und ihr werdet erstaunt sein, die steht im Alten Testament. Und ich bitte euch, die eine Bibel haben, selber mitzulesen, weil ihr sollt ja nicht mir glauben, sondern sollt der Bibel glauben. Ganz, ganz wichtig. Also es ist dann so, wie diese guten Juden in Beröa, die gesagt haben, sie haben dann alles nachgeprüft, was Paulus gesagt hat und was er aus dem Alten Testament hergeleitet hat, um zu sehen, ob das dann auch wirklich stimmt. Und das ist absolut richtig. Diese Brüder wurden als noble Juden bezeichnet. Ja, die waren ganz besonders gut. Also Jesaja 26, Vers 14. Und ich hole den selber auch vor. Tote werden nicht wieder lebendig. Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Er sagte, Moment mal, wir haben doch was von einer Auferstehung gehört, oder? Geht doch nicht. Gehen wir ein bisschen weiter, spulen ein bisschen vor. 19. Aber deine Toten werden leben. Das ist übrigens auch so ein schönes Beispiel von dem, dass man Verse nie aus dem Zusammenhang rezitiert bringen sollte, weil die werden immer durch ihren Zusammenhang erklärt. Also die Toten in einem Vers 14 sind sozusagen so eine Art Standardtote. Ja? Also der Standardtote steht nicht wieder auf. Ja? Der ist ein ewiger Verdammnis. Der wird den zweiten Tod erleben. Aber deine Toten werden leben. Auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes. Denn dein Tau ist ein Morgentau. Und die Erde wird die Toten wiedergeben. So gehe nun, mein Volk, in deine Kammern und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Das heißt also, erstens mal, die Toten werden zuerst auferstehen, was Paulus auch im Thessalonicher sagt. Das zweite ist, das Volk soll sich verbergen, die, die da sind, in eine Kammer, bis der Tag des Zornes vorbei ist. Und die Türen, die sich zuschließen. Und dieses Türzuschließen ist eine Metapher, die konsistent kommt, was die Entrückung anbetrifft. Es wird verglichen mit Noah, der die Tür zuschließt, ja, in der Eiche, und Gott schließt die Tür zu. Und wir sehen später auch bei den 10 Jungfrauen, dass die 5 Jungfrauen, die nicht vorbereitet waren, es ist nicht, dass sie einfach das Heil verlieren, sondern die Tür wird zugeschlossen. Ja? Und das ist dann sehr, sehr bitter für die, die dann draußen sind und dann eben nicht genug Öl haben. Und es geht jetzt ein bisschen darum, sozusagen, wie können wir genug Öl haben? Weil ich wünsche mir für jeden von euch, dass nicht die Tür zugemacht wird. Ja? Und der Bräutigam dann sagt, für wahr, ich kenne euch nicht. Also wie können wir Jesus kennenlernen? Und zwar so, dass wir eben die Entrückung nicht verpassen. Und dann wäre natürlich so die Anleitung, wir sollten uns ein paar Gleichnisse anschauen. Aber erstmal noch ein anderer Hinweis auf die Entrückung. Und zwar Amos 5, Vers 8. Amos 5, Vers 8 sagt, freut euch nicht auf den Tag des Herrn, seid euch nicht herbei, denn das wird ein Tag von Finsternis und von Bedrückung sein. Ja? Und in der Offenbarung steht, Herr Jesus, komme bald. Wie kann ein Christ beten, dass der Tag des Herrn kommt, wenn Amos sagt, man soll nicht dafür beten, dass der kommt? Man soll sich nicht darauf freuen. Der Widerspruch wird nur aufgelöst, weil ich weiß, dass Jesus mich aus diesem Zorn rausholt. Der Zorn Gottes ist für die Ungläubigen bestimmt, nicht für die Gläubigen. Sonst wäre da ein Widerspruch in der Bibel. Und ich glaube nicht an Widersprüche in der Bibel. Ich glaube, dass jedes Wort seinen Platz hat und stimmt. Okay, das wären so meine 3 Bibelstellen. Es gibt noch deren mehr, aber ich lasse es bei 3. Okay. Ah, es gibt noch eine 4. Entschuldigung, die gebe ich euch noch. Habt aber Acht auch für euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Lukas 21, Vers 34 und folgende. Und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also es gibt eine Sache, der wir entfliehen können. Ja? Und das ist wichtig. Also wir sollen sozusagen schauen, dass wir würdig erfunden werden. Wir sehen schon hier einen Hinweis darauf, wie das geht. Also nicht sich besaufen, ja? Nicht sich die Sorgen des Lebens machen. Ja, kann auch sagen, es ist mehr als Sorgen des Lebens. Das Wort ist relativ weit gefasst, sind so diese ganzen Ablenkungen des Lebens. Ja? Ich sag mal so, sich sinnlos seicht unterhalten, statt vielleicht eine Bibel zu lesen. Manchmal braucht man seichte Unterhaltung, ich weiß es, aber schaut einfach, dass ihr erst Bibel lest und danach euch seicht unterhaltet und nicht umgekehrt. Gell? Einfach so. Genau. Und jetzt wird die Frage sein, okay, wir wissen, wir haben diese Wiederkunft Jesu. Gibt es Gleichnisse, die darauf hinweisen, aus denen wir was lernen können? Und jetzt ist meine Frage an euch. Welche Gleichnisse gibt es? Also bitte meldet euch und sagt mal Kandidaten für Gleichnisse, die über die Wiederkunft Jesu gehen. Das von 10 Jungfrauen, richtig, absolut richtig. Danke. Was noch? Ja? Ja. Ja, das ist das Gleichnis vom Weinberg und den Leuten, die ihn dann bearbeiten, richtig. Und das kommt in 2 Varianten vor mindestens. Und es ist ein sehr wichtiges Gleichnis, es ist ziemlich krass. Die Variante im Lukas-Evangelium ist noch ein bisschen krasser als die im Matthäus-Evangelium. Aber es geht genau um das, also wir haben einen Weinberg, der wird bearbeitet. Und danach kommt der Herr und sagt, du, gebt uns doch mal ein paar Weinreben ab. Ja, also die will ich jetzt für mich haben, weil ihr arbeitet für Lohn und ich will jetzt da auch die Ernte haben, die ich euch da mit dem Lohn bezahlt habe. Und die Weingärtner schmeißen dann alle Botschafter raus. Ja, die einen schlagen sie zusammen, den anderen töten sie und danach schickt er noch seinen einzigen Sohn. Und dann sagen die, das ist der Erbe. Ja, den töten wir. Ja, Jesus sagt das übrigens den Pharisäern, dieses Gleichnis. Sie fühlen sich dann so leicht angesprochen und ziemlich getüpft. Also auch zum dem Thema Verkündigung des Wort Gottes, die muss immer klar sein. Also auch Paulus, der vor den Philosophen in Areopag redet und danach sagt, hey, die Zeit der Idiotie ist vorbei, also hört auf, so doof zu sein. Das ist eine Sache, die sagt man nicht einem Philosophen, aber Paulus sagt das. Und dann sagt er ihnen noch, tut Buße. Das ist nicht etwas, was man einem Philosophen sagt. Ja, Philosophen sagen, denk weiter nach. Ja, schön, aber tut Buße? Ja? Also, Jesus ist sehr klar. Und ich versuche auch so klar wie möglich zu sein. Jetzt heißt es ja, was wird der Herr dann machen mit diesen Leuten? Und es heißt, der wird sie in Stücke hauen. Das heißt, wir haben hier auch einen sehr krassen Vergleich. Also alle, die sagen, Jesus hätte so sanft gepredigt, ich sehe nicht sanfte Predigten von Jesus, ich sehe sehr krasse Predigten. Ja? Gut. Nächstes Gleichnis. Ja, also, das heißt, wir haben ein königliches Hochzeitsmahl, sehr schön, genau. Das königliche Hochzeitsmahl ist sozusagen der König, richtet eine Hochzeit aus und lädt Leute ein. Die Leute wollen nicht, ja, haben nichts, haben was anderes zu tun, haben sehr Wichtiges zu tun. Ihr denkt wieder daran nicht, also diese Trunkenheit, die Ablenkung des Lebens, das Leben lenkt ständig ab. Ja, und die sind abgelenkt und wollen nicht kommen. Also heißt es, gut, holt andere rein. Da werden andere reingeholt, die freuen sich natürlich. Und dann in der Hochzeit ist jemand da und der hat nicht ein Hochzeitsgewand an. Und man muss wissen, damals hat man den Leuten ein Hochzeitsgewand gegeben. Also bist in eine Hochzeit gekommen, hast dein Gewand abgelegt und es gab dann sozusagen vorgefertigte Gewänder, damit alle einigermaßen anständig ausgesehen haben. Und der, der nicht dieses Gewand anhatte, der wird gepackt und rausgeschmissen. Wo heulen sein wird und Zähne knirschen. Also es gibt zwei Arten, hier die Hochzeit zu verpassen. Das eine ist durch die Ablenkung des Lebens. Ja, ich habe Wichtigeres zu tun. Sorry, ich bin Mr. Super Important. Ja, also ich habe richtig Wichtiges zu tun. Ja. Das ist so Nummer eins. Und Nummer zwei ist aber, dass man nicht die Erlösung von Jesus annimmt. Man spielt Christ, ist aber nicht erlöst. Und Christ spielen heißt sozusagen, sich an eine Hochzeit reinschleichen, da wird man rausgeschmissen. Auch da wieder sehr krasse Sprache. Nächstes Gleichnis. Also ihr seid gut, also ich habe richtig Freude. Ja, das mit den Talenten, das ist genau auch in dem Zusammenhang. Das ist nicht einfach irgendein Gleichnis, was isoliert steht, sondern es ist das Gleichnis von drei Leuten oder mindestens drei Leuten, je nach Variante. Der eine kriegt 10 Talente. Der andere kriegt 5 Talente, der andere kriegt 1. Sie investieren ihre Talente, machen mehr draus. Der 10 hat, macht nochmal 10, der 5 hat, macht nochmal 5. Wer der 1 hat, vergräbt es. Und ist natürlich das Opfer, ja, sagt, ja, du bist halt ein harter Herr und macht dem Herrn noch Vorwürfe. Ja. Und der sagt, okay, du hast mich hart genannt, hart wirst du kriegen. Ja. Es ist halt oft auch so, wir sollten aufpassen, was wir über Gott sagen, weil Gott manchmal das erfüllt, was wir über Gott sagen. Ja, du hast mich hart genannt, du wirst hart kriegen. Und der wird rausgeworfen. Ja, also die Talente sind unsere Gaben, die wir haben. Und die wollen eingesetzt werden, die wollen vermehrt werden. Und das ist Risiko. Jeder, der eine Gabe nimmt, in der Gemeinde einsetzt, der nimmt ein Risiko auf sich. Er wird vielleicht angegriffen. Er wird vielleicht verunglimpft. Er wird vielleicht auch was falsch machen. Aber trotzdem, wenn man sie übt und übt und übt, dann wird man besser und man hat dann mehr. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sollen die Werke vollbringen, die der Herr für uns vorbereitet hat. Das steht übrigens auch in dem Jesaja ein bisschen früher, also Jesaja 26, glaube Vers 10, ja, da ist, dass wir erlöst werden, weil wir alle Werke vollbracht haben, die der Herr für uns vorbereitet hat. Ist also alles Gnade und trotzdem werden wir verurteilt aufgrund unserer Werke. Und wer nichts vorzuweisen hat, der wird rausgeschmissen. Auch da wieder ein böses Ende und er verpasst auf jeden Fall mal die Entrückung. Nächstes Gleichnis. Ja, das ist das Gericht über die Nationen, richtig. Also wir haben einen Hirten, also wir haben, ja, und der trennt Schafe und die Böcke und die einen gehen rechts, die anderen sind links. Und dann heißt es beim Gericht über die Nationen, also da kommen diese Ethne, diese Heiden, wo ich mal sagen will, ja, die einen haben die geringsten Brüder Jesu gut behandelt, sie waren im Gefängnis, haben ihn besucht, sie haben ihn besucht, wo er krank war, sie haben ihn besucht, wo er arm war, also sie haben ihm geholfen, wo er arm war. Also alles, was das Leben so einen Bösen antun kann, haben sie versucht irgendwie zu lindern. Und die anderen haben es nicht gemacht. Und beide werden überrascht sein. Die einen sagen, wo haben wir dich gesehen? Er sagt, ja, eben da, meine geringsten Brüder, so wie ihr die behandelt habt, so habt ihr mich behandelt. Und die anderen, wo haben wir dich nicht gesehen? Genau das Gleiche wieder. So wie ihr meine geringsten Brüder behandelt habt, habt ihr mich nicht behandelt. Okay. Und das heißt, wir sehen hier das Gericht über der Nation, was wieder aufgrund der Werke stattfinden wird. Selbst für diejenigen, die Gott nie gekannt haben, vielleicht das Evangelium nicht gekannt haben, aber sie haben vielleicht Leute gekannt, die zu Gott gehören. Und wie habe ich die behandelt? Ja, dieses Gericht wird es geben. Viele fragen sich ja, wer kommt in die Hölle und wer nicht und wie geht es und so weiter und so fort. Wichtig ist, an Jesus kommst du nicht vorbei. Es wird Jesus selber sein, das Gericht spricht. Also an Jesus kommst du nicht vorbei. Aber ist tatsächlich so, wir haben genau das mit den Schafen und Böcken. Und was immer wieder steht in der Bibel, es ist aufgrund der Werke, dass wir erlöst werden, nicht aufgrund irgendwelche Einstellungen. Jakobus sagt so schön, wir werden nicht gerettet durch Glauben allein, sondern durch Glauben und Werke. Ja? Und wir sehen immer wieder das, wenn ich sage, ich glaube an Jesus, das ist eine Deklaration. Das Problem ist, das, was draußen steht auf der Packung, muss auch drin sein. Und Jesus wird uns beurteilen aufgrund von dem, was drin ist, nicht was draufsteht. Nächstes Gleichnis. Ja. Ja, genau. Der verlorene Sohn ist auch ein wunderschönes Gleichnis. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass einer Blödsinn macht und ist eigentlich auf dem besten Weg, verloren zu gehen. Und danach fasst er sich ein Herz und kommt dann doch hin. Und Jesus bringt ein ähnliches Gleichnis übrigens, wo er sagt, die zwei Söhne, und die sollen doch bitte sehr den Weinberg bearbeiten. Und der eine Sohn sagt, ich mach's nicht, habe keine Lust. Aber er geht dann dahin und macht's. Und der andere sagt, ich mach's, aber er geht nicht. Welcher nun ist gerecht? Ja, der gesagt hat, ich mach's nicht, aber ich gehe. Ganz klar. Auch da wieder nicht die Deklaration, nicht das Etikett, sondern der Inhalt. Und er sagt dann dementsprechend, die Zöllner werden in den Himmel kommen, die natürlich zu ihm umgekehrt sind. Ja? Sie haben es nicht gemacht, sie haben sich erstmal geweigert, Gott zu folgen, aber haben sich dann plötzlich ein Herz gefasst und sind dann gekommen. Ja, sehr schön. Hey, ich habe richtig Freude. Ihr seid wirklich gut. Nächstes Gleichnis. Genau. Das vom unbarmherzigen Knecht oder barmherzigen Knecht, wir haben nämlich beides, genau. Also, du meinst das mit den Schulden, gell, glaube ich, genau. Also einer hat Schulden und die Schulden sind sowas Ähnliches wie, sage ich mal, in der Gegend vom Obwaldner Staatshaushalt. Also recht viel, mehr als wir jemals im ganzen Leben abbezahlen können. Ja. Und der andere, der schuldet, sagen wir mal, ungefähr 100 Stutz. Ja. Der eine kriegt es vergeben, der andere kommt, bettelt ihn an und er sagt, nee, du, ich hole da den Ammann, wird man hier sagen, ja, und der Ammann wird dann dich abführen und danach kommt eine Zwangsvollstreckung und du kommst ins Gefängnis, bis du die 100 Franken abgearbeitet hast. Und dann heißt, nee, der andere, der wird den Volk der Knechten übergeben, bis er alles abgezahlt hat. Auch nicht schön. Übrigens, die Folterknechte gibt es wirklich, es ist eine Eingreiftruppe Gottes, das sehen wir immer wieder, auch im Alten Testament, es gibt Engel vom Herrn, die böser sind. Ja? Saul hatte so einen bösen Engel vom Herrn. Es ist nicht ein Dämon, sondern es ist einfach ein, kann man sagen, ein Himmelspolizist, ja? Der den Leuten extrem schlechte Stimmung macht. Und ich sehe oft Leute, die total unten sind, Christen, die total unten sind, total krank sind, normalerweise nach der dritten Frage sagen sie selber, der und der hat mir damals das und das angetan. Ja? Fragt mal selber. Also da einfach, wenn jemand Bitterkeit hegt und Groll hegt und nicht vergeben kann, dann kommen die Folterknechte und die kommen schon auf der Erde. Deshalb sollten wir vorsichtig sein, damit wir nicht ganz schlechte Unwellness haben. Ja, also es gibt Sachen, die sorgen für richtig Anti-Wellness. Und wer Wellness haben will, sollte lieber seinen Bruder vergeben. Das wird auch immer und immer wieder gesagt. Nächstes Gleichnis. Ja.
Sie weint und tut dann mit diesen Tränen Öl und Parfüm seine Füße waschen und küsst sie. Und dann ist die Situation, dass eben so etwas wie he who has loved much is forgiven much. Und dann auch das andere in Bezug dann auf die Pharisäer. Das ist ungefähr die Situation dann.
Sehr, sehr schön. Raphael, du hast etwas sehr Tiefes angesprochen. Also es geht um die Situation, wo die Frau Jesus mit, also eine Karaffe aufmacht, das Siegel bricht und da drin ist Narde. Und das ist sehr teuer gewesen. Also eine Karaffe war ungefähr ein Jahresgehalt wert. Und hat dann das ausgekippt und dann mit dem den ganzen Körper gesalbt und dann auch mit den Tränen und den Haaren das abgewaschen und so weiter. Das ist unglaublich eindrückliche Szene. Und was da ist, ist, wenn man so sagen will, ein Realgleichnis. Also Jesus sagt, guck mal, sie hat mich gesalbt für den Tod. Und jemand hat sehr gut bemerkt, dass jedes Wunder, was Jesus getan hat, jedes Ding, was aufgeschrieben ist, eigentlich ein Realgleichnis. Ja, wenn Jesus einen Lahmen zum Gehen bringt, geht es nicht nur um den Lahmen, der zum Gehen kommt, sondern ist die Frage, was macht er mit uns? Ja, wenn jemand Tote auferweckt, Jesus, das ist auch ein Gleichnis auf das, was kommen wird, nämlich dass Tote auferweckt werden. Wenn ein Kranken heilt, heißt es, dass unsere Krankheit für immer geheilt wird. Wir werden den Baum des Lebens essen können und wir werden aus dem Fluss trinken können, der von dem Garten fließt dann in die ewigen Jerusalem. Also wir sehen immer, dass jedes Ding, was Jesus tut, nach vorne schaut. Und ich werde jetzt ein bisschen abbrechen, die Suche. Die Antwort ist übrigens, wenn wir es Gleichnis nicht weit fassen, sondern eng fassen, also diese allegorischen Erzählungen, wenn wir das eng fassen, dann ist jedes Gleichnis von Jesus, jedes, weist aufs Ende hin, jedes. Also das heißt, ihr könntet noch ein ganzes Evangelium erzählen, werdet nicht fertig, wegen dem werde ich jetzt hier abbrechen, aber dank vielmals, es ist sehr, sehr gut. Und jetzt werde ich ein bisschen mit Beschleunigung durchgehen und ein bisschen mal so ein Evangelium durchgehen, damit wir sehen, wie Jesus auf die verschiedenen Dinge hinweist und sozusagen uns auch hinweist, wie wir ein gutes Leben führen können. Das erste ist, dass Jesus in Matthäus 10 sagt, also er setzt seine Jünger übrigens dann ein, nachdem Pharisäer sagen, dass Jesus die Dämonen austreibt durch den Höchsten der Dämonen. Ja? Also Jesus wird verfolgt, Jesus tut Gutes, tut nur Gutes und wird wegen dem angegriffen. Just zu dem Zeitpunkt delegiert Jesus seine Autorität an die Jünger, und zwar die gesamte. Sie sollen Kranke heilen, sollen Dämonen austreiben und sollen Tote auferwecken. Sie sollen alles das tun, was Jesus auch gemacht hat. Er delegiert sehr, sehr viel. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus ihnen, ich werde nicht den Frieden bringen, sondern das Schwert. Und da ist die Frage, ja, wie kann das sein? Weil wir haben doch gesehen, dass Jesus eigentlich Friedefürst ist. Und wir werden das auch noch singen. Ich werde dann noch später darauf eingehen. In Micha 7, Vers 6 steht es aber auch, dass Eltern gegen Kinder vorgehen. Dass die Verwandte auf mich losgehen. Und das sagt Jesus da schon den Jüngern voraus. Also kaum sind die Jünger eingesetzt, sagt Jesus. Guckt mal, ich setze euch ein, ich gebe euch sehr viel Autorität. Aber seid doch bewusst, obwohl ihr nur Gutes tun werdet. Kranke heilen, Tote auferwecken und so weiter, kann niemand was dagegen haben. ihr werdet angegriffen. Erstmal von den religiösen Eliten, ja, werdet in Synagogen ausgepeitscht werden, heißt es, ihr werdet gesteinigt, umgebracht werden. Danach sogar von der eigenen Familie, danach von besten Freunden, von den Ängsten. Und das heißt also, solange wir hier auf Jesus warten im Advent, Lektion 1 ist Kampf angesagt. Das Schwert ist gekommen, wir kämpfen auch mit dem Schwert, das Wort Gottes. Das Wort Gottes trennt. Wenn das Schwert nicht trennt, wenn eine Predigt total gut klingt und total einfach klingt, ist es wahrscheinlich keine Predigt. Die Predigten, die ich im Neuen Testament sehe, sind alle sehr kontrovers. Und Jesus macht sich zum Teil überhaupt keine Mühe, irgendwie irgendwelche Missverständnisse zu begradigen. Petrus auch nicht, Paulus auch nicht, Stephanus auch nicht. Die sagen relativ Klartext. Also, wir kommen auch mit dem Schwert, dem Wort Gottes. Jesus sagt dementsprechend, auch in Matthäus 10, sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Und deshalb sollen wir weise sein wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Das heißt, eine Art auch, uns auf Jesus vorzubereiten, ist schlau sein. Tretet nicht gerade in jedes Fettnäpfchen. Das ist halt die andere Seite. Ja. Publiziert nicht alles, was ihr sagt und denkt in Social Media. Es geht nämlich niemandem was an. Ja. Das ist schlau sein wie die Schlangen. Meine Freunde sollen wissen, wo ich stehe und glaube. Aber nicht der gesamte Geheimnis der gesamten Welt. Macht das nicht. Das ist dumm. Und wir sollen schlau sein. Wir sollen aber auch ohne Falsch sein. Das heißt eben, derjenige, der uns fragt, da sollen wir jederzeit bereit sein, eine Auskunft über unsere Hoffnung zu geben. Dementsprechend sollen wir auch Gott mehr fürchten als alles andere. Also wir sollen Gott fürchten, der uns umbringen kann und für immer umbringen kann, als diejenigen, die uns nur umbringen können. In Vers 32 von Matthäus 10, wir sollen Jesus bekennen, selbst unter Lebensgefahr. Auch Matthäus 16, Vers 25. Danach heißt es auch, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Klingt noch nicht wie Wellness. Wir sollen diejenigen willkommen heißen und erfrischen, die Jesus gesandt hat. Aha, jetzt kommt da ein Teil von dem. Das heißt, wir haben ein hartes Leben als Christen, aber wir sollen uns gegenseitig so gut wie möglich erfrischen. Ich denke, es ist auch wichtig im gemeindlichen Zusammenleben. Guckt drauf, das, was ich dem anderen sage, erfrischt das die andere Person? Ist das gut? Was ich den anderen tue, erfrischt das oder mache ich nur Vorwürfe? Ganz wichtig. Und dann gibt es einige Gleichnisse. Ich werde einen Sprung machen jetzt nach vorne. Und zwar geht Jesus dann auf die Endzeitreden zu. Und die Vorrede, die ist ganz, ganz wichtig. Und die will ich euch auch sagen. Das ist eines der Gleichnisse, das ihr nicht gebracht habt. Das macht aber überhaupt nichts, weil, wie gesagt, das sind alle Gleichnisse, die auf Jesus hinweisen, aufs Ende hinweisen. Das Gleichnis der 99 Schafe und des einen, das verloren gegangen ist, dass wir haben 100 als Herde, eine geht weg. Das eine Schaf geht verloren und der Hirte rennt dem hinterher, holt das Schaf zurück und freut sich mehr über das eine, was zurückgekommen ist, als über die 99, die da sind. Ist auch so ein Paradox. Ja, weil eigentlich Fleisch von 99 Schafen oder Wolle von 99 Schafen gibt mehr als von einem Schaf. Aber er freut sich irgendwie mehr als das. Das ist so diese Paradoxa vom Reich Gottes, die wir aushalten müssen. Und er sagt dann dementsprechend, wie das geht, in Matthäus 18 auch. Also das verlorene Schaf wird vorausgeschickt und das heißt auch alles, was ich euch jetzt bringe, vorausgeschickt ist immer, guckt mal, Gott will, dass niemand verloren geht. Niemand, nicht einer. Jetzt, wie geht man mit Fehlbaren um? Das eine ist die Gemeindezucht in Matthäus 18, Vers 15 bis 20. Und das andere ist die Vergebung. Matthäus 18, Vers 21 und folgende. Und da kommt eben das Gleichnis von dem Schuldner, der nicht vergeben wollte, wie Oski gesagt hat. Ja? Genau. Danach Matthäus 19. Da sehen wir auch, dass Kampf angesagt ist. Die Pharisäer fragen, ja, wann kann man die Ehe brechen und Jesus sagt da relativ was Scharfes, das könnt ihr selber lesen. Und die Jünger sagen daraufhin, wenn das so ist, wenn das so hart ist mit der Ehe und wenn wir dann so viele Versprechungen abgeben und die Versprechungen so bindend sind, du, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr, eine Ehe einzugehen. Ja? Und Jesus sagt, du, die Antwort auf ein hartes Leben ist nicht Weltflucht. Ja, also kein Kloster und auch kein Zölibat, sagt, es den wenigsten ist es gegeben, ehelos zu sein. Ja, die einen, die haben einfach, sind irgendwo verstümmelt worden und andere sonst irgendwas und sagt es. Aber der Standard ist Ehe. Also Jesus sagt sozusagen, stell dich der Herausforderung, auch wenn sie schwierig ist. Weich ihr nicht aus. Das ist eben auch Kampf. Die Kinder soll man dann kommen lassen, aber nicht wie der reiche Jüngling sein. Das ist auch Matthäus 19. Und dann ist es auch so etwas Krasses, ja? Da kommt der reiche Jüngling und Jesus sagt, ja, also es ist sehr, sehr schwierig, für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Und die Jünger dann, du, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Also auch da wieder diese Weltflucht und so. Und dann natürlich die Frage, auch du, wir haben aber alles für dich gemacht, gell? Wir sind jetzt so 3 Jahre mit dir rumspaziert und haben alles stehen und liegen lassen, was wird der Lohn für uns sein? Sehr verständliche Fragen, die Jesus dann auch auf eine sehr schöne Art beantwortet. Es gibt Lohn auf dieser Welt, aber es gibt Lohn dann auch in der Zukunft und es gibt da mehr Verantwortung. Ein Hinweis aufs tausendjährige Reich. Nun, Matthäus 20, gleich zum Weinberg und den Tagelöhnern, haben wir schon gehabt. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Noch eine spezielle Pointe, die Jesus da bringt. Das heißt also, es geht gar nicht darum, wer wann wo antritt. Es geht darum, es sind viele berufen, geht auf den Weinberg. Das ist eure Berufung. Die, die nicht hingehen, sind einfach nicht auserwählt. Die 2 Söhne, die am Weinberg arbeiten sollen, 21 Vers 28, das Gleichnis vom Weingärtner, Früchte zurückbehalten, geht gar nicht. Gesandte misshandeln, geht erst recht nicht. Ja. Dann das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl haben wir auch schon gehabt. Das heißt, das wissen wir alle schon. Auch da wieder die Moral ist, viele sind berufen, wenig sind auserwählt. Also kommt ins Hochzeitsmahl mit den richtigen Kleidern, ist die Moral. Danach kommen die 7 Wehe, Matthäus 23. Und die Vorrede ist, wir sollen das tun, was die Pharisäer sagen, aber nicht tun, was sie tun. Das heißt, es gibt eine religiöse Elite, die zum Teil noch recht gut ausgebildet ist. Und deshalb, das, was sie sagen, ist zum Teil gar nicht mal so unvernünftig. Aber eben bitte nicht das nachmachen, was sie tun. Das heißt also, nicht unerträgliche Bürden auferlegen, das sind diese Traditionen. Nicht fürs Gesehenwerden, für die Galerie leben, ja, und fürs Ansehen. Sich nicht Rabbi nennen lassen, denn es gibt nur einen Lehrer, der ist Jesus. Und sich nicht Vater oder zu Latein Pater nennen lassen. Denn es gibt nur einen Vater, der ist Gott. Das steht so da. Warum beachtet man das nicht? Wir sind nur Brüder und ich bin auch nur ein Bruder. Ich stehe nur da und teile das Wort Gottes, aber ich bin nicht der, der euch belehren kann. Ich bin nur derjenige, der euch aufrütteln kann, vielleicht mit dem, was ich im Wort Gottes sehe. Danach heißt es eben, sie selber gehen nicht rein, schließen aber das Reich Gottes den anderen zu. Die Pharisäer bilden Fanatiker aus, die schlimmer sind als sie. Und das sind diese 7 Wehe, nicht? Die blinden Führer, die theologische Winkelzüge haben und Traditionen beim Schwören. Sie haben falschen Fokus, ein penibles Einhalten von Gesetzesteilen, aber den Hauptfokus des Gesetzes, nämlich Recht, Erbarmen und Glauben, diese 3 Dinge im Gesetz, das ist wirklich der Fokus, das haben sie nicht. Das heißt, die Pharisäer galten damals als sehr liberal, ja, sie haben eigentlich immer herausgefunden, was für einen Winkelzug man theologisch machen kann, damit man sich nicht genau das Wort Gottes halten muss, ja, hat man gesagt, okay, ich muss meiner Mutter was geben, ach nee, nenn das Korban und es gehört nicht mehr deiner Mutter und so, genau. Äußerlich gereinigt, inwendig voll Raub und Unmäßigkeit, weißgetünchte Gräber, außen schön, inwendig, voll Unreinheit. Auch da wieder dieses Etikett, weiß, innen drin schwarz. Machen Denkmäler für Propheten, die die Vorfahren umgebracht haben, bringen selber Propheten um und werden eins sagen müssen, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also sie müssen noch eine lange Zeit vor sich haben und danach werden sie, ein paar, die übrig bleiben, werden das sagen. Danach, Matthäus 24, wir kommen jetzt immer näher. Wir haben Verführung durch falsche Christusse, bevor Jesus kommt. Wegen dem seid wachsam. Glaubt nicht alles. Und jetzt meine Frage, wie werde ich verführt und wie kann ich der Verführung entgehen? Das ist auch wieder eine interaktive Frage und danach komme ich langsam zum Schluss. Ja.
Also das ist weniger im Glaubenbezug, aber bei den Sprüchen von Solomon geht es auch um die Führung von jungen Männern und Frauen, ohne Affiliten. Und da eben diese Verführung, die auch gezeigt wird, wie sie passiert und wie dann der Vater auch durch die Sprüche einen warnt, also dass man eigentlich auch durch das Lesen in den Sprüchen zum Beispiel davon bewahrt werden kann. Ich denke, das lässt sich einfach
wunderschön. Wunderschön. Also für die, die es nicht gehört haben, in den Sprüchen wird der junge Mann die junge Frau verführt und wir entgehen dem, indem wir die Sprüche lesen zum Beispiel, verallgemeinert das Wort Gottes lesen. Ja. Weil das Problem ist, wir werden naiv geboren und der Naivling wird verführt. Wir werden jung geboren, nicht alt. Ja. Und die einzige Art, nicht verführt zu werden, weil es wird immer Leute haben mit einem Wissensvorsprung, die einzige Art, nicht verführt zu werden, ist das Wort Gottes zu lesen. Weil das gilt für immer und das muss unmittelbar gelesen werden. Also lasst es euch nicht vorkauen, sondern auch da wieder meine Aufforderung an euch, überprüft alles, was ich gesagt habe und schaut es danach an. Ich komme zum Schluss. Habt Acht aber auch auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und dann sollten wir auch einander lieb haben. Es wird Verfolgung geben, die Leute werden verzagen. Es wird nicht lustig sein. Verliert nicht die Moral, auch wenn ihr draußen seht, dass die Welt immer schlimmer wird. Verliert die Liebe nicht. Das haben die Epheser gemacht. Offenbarung 2 sieht man das in dem Sendschreiben an Ephesus. Schaut, dass ihr das nicht macht. Schaut nicht, dass ihr die erste Liebe verliert. Und dann haben wir eine Hoffnung tatsächlich auf ein Friedensreich. Das ist das messianische Reich, das auch im Alten Testament, ich habe aufgehört zu zählen, wie viel Mal das vorausgesagt wird, hat ganz, ganz viele Sachen, aber wir werden eben auch jemanden haben, der dort der Friedefürst sein wird, nicht mehr das Schwert bringen wird. Er wird der wundersame Ratgeber sein. Er wird der mächtige Gott genannt werden. Das ist übrigens eine Sache, die auch vorhergesagt wird im Gott von Ewigkeit in Zacharia 14, Vers 9. Genau. Und wir werden eine Identität haben sozusagen zwischen Jesus und Jahwe. Ja, man wird dann sehen plötzlich, dass Jesus eigentlich schon immer Gott war. Und man wird Jesus als den anbeten. Und Jesus wird dann eben alle seine Feinde unter seine Füße zertreten bekommen haben. Psalm 110, Vers 1 ist das. Das heißt, es gibt dann einen Punkt, wo alle Feinde Jesu dann wirklich zerlegt sind. Und dann können wir mit Jesus mitregieren. Das ist dann eben diese Erfüllung dieser Gleichnisse. Ich werde euch einsetzen über eine Stadt oder über sein ganzes Gut und so weiter. Und das werden wir singen, sozusagen ein Lied der Hoffnung auf den Advent. Und auf die Zeit danach, wo Jesus dann wirklich die Welt beherrschen wird in Frieden und mit unserer freundlichen Mithilfe.